Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas und Papas da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Ich freue mich sehr. Ich sitze hier mal wieder mit einer tollen Gästin, der lieben Dr. Amelie Ganesh. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie darf gleich gerne sich selbst vorstellen. Wir wollen heute über ein ganz tolles Thema sprechen. Sie ist nämlich Kinderärztin mit dem Schwerpunkt für Ayurveda. Und ich muss sagen, ich habe auch so ein kleines Herz ja für, ich glaube, man nennt es nicht Alternativmedizin, weil es immer nur die eine Medizin gibt. Aber ich war zum Beispiel auch schon mal in Indien. Und genau, deswegen freue ich mich total auf die Folge und gebe erstmal ab an die liebe Amelie. Stell dich gerne einmal selber vor. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf im Mama Talk Podcast. Genau, mein Name ist Amelie Ganesh, so wird es ausgesprochen.
Sehr gut.
Genau, und ich bin Kinderärztin, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und habe mich in den letzten 3-4 Jahren in Sachen Ayurveda weitergebildet, weil ich einfach fand, dass mir so ein bisschen der ganzheitliche Aspekt gefehlt hat, in der alltäglichen Praxis, so mit den Kindern und im Umgang natürlich auch mit den Eltern. Und ich habe dann immer mal hier und da geguckt, was spricht mich an, was gefällt mir. Ich bin dann letztendlich über eine Ausbildung zur Yogalehrerin erst auf den Ayurveda gestoßen. Das war mir vorher gar nicht so bekannt als Gesundheitssystem in dem Sinne. Genau, dann habe ich mich da weitergebildet zum Ayurveda-Coach erstmal und dann noch weitere Fortbildungen gemacht für speziell Kinder und Familien auch. Und genau, jetzt möchte ich mein Wissen quasi in die Welt raustragen, das an andere Mamas weitergeben. Zusätzlich zu dem bin ich dann auch vor 3 Jahren selber Mama geworden, sodass das irgendwie alles miteinander jetzt verbunden wird. Und ich finde, das gibt irgendwie so ein ganz rundes Bild auf die Gesundheit von Kindern, von Familien, aber auch von Müttern. Da verändert sich ja auch einfach total viel im Leben. Und durch die Empfehlungen und Tools, die wir im Ayurveda lernen, finde ich, kann man das einfach, den alltäglichen Stress oder die Unausgeglichenheiten, denen man so immer mal wieder begegnet, kann man denen ganz gut entgegenwirken. Und das finde ich einfach total lebensnah, auch wenn man sich so mit dem Ayurveda beschäftigt, wie man da wirklich Gesundheit im Alltag leben kann.
Richtig toll. Ich habe so viele Fragen. Also ich freue mich schon, dass wir heute drüber sprechen und ich kann das ja immer so ein bisschen dann für mich auch nutzen. Also habe schon direkt 1000 Fragen auch im Kopf in Bezug auf meinen Sohn, aber auch auf mich. Aber vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Arbeitest du jetzt in einer Praxis? Bist du selbstständig oder bist du noch in der Klinik? Wie läuft das gerade bei dir?
Ja, ist gerade so ein bisschen eine Mischung. Also ich bin noch in der Klinik angestellt oder in Elternzeit allerdings und jetzt aktuell auch wieder schwanger. Also wir erwarten unser zweites Kind.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Deswegen, das steht auf jeden Fall noch, aber ich habe mich in den letzten Jahren so ein bisschen auch in die Selbstständigkeit entwickelt. Also ich biete online Beratungen an und Mentoring für Mütter, die daran interessiert sind und genau, habe auch einen Podcast, einen Instagram-Account und genau, informiere so auf die Art und Weise darüber. Es ist, hat auch so ein bisschen die Hintergründe, dass es nicht ganz so einfach ist mit dem Ayurveda oder einfach so diesen integrativmedizinischen Bereichen wirklich medizinisch tätig zu sein in Deutschland, so was die rechtlichen Hintergründe angeht. Deswegen ist mein aktueller Weg so, aber mal sehen, was die Zukunft dann noch bringt. Ja.
Das wäre auch tatsächlich eine meiner ersten Fragen gewesen, weil ich kenne es selber. Ich bin zum Beispiel mit Homöopathie auch aufgewachsen durch meine Mama und ich bin total offen, was diese ganzen Wege angeht. Also ich bin trotzdem auch, stehe total hinter den Leitlinien und so weiter. Ich bin ja auch Assistenzärztin oder Ärztin in Weiterbildung und merke aber, oder auch gerade auf Insta, dass es einfach ein total hartes Pflaster ist, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Manche sind total Fan von nur, in Anführungszeichen, Alternativmedizin, sind totale Impfgegner. Und dann gibt es wieder die anderen, die nur hinter den Leitlinien und evidenzbasierter Medizin stehen. Und ich würde sagen, es liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Also ich finde, nur das eine oder das andere kann schlecht nur existieren. Deswegen bin ich so froh, dass wir heute drüber sprechen. Aber wie ist das für dich? Wissen deine KollegInnen in der Klinik, dass du auch diesen Weg gehst? Wie kommt das an? Und gibt es vielleicht sogar auch Studien zu Ayurveda?
Ja, also für mich ist es auch total wichtig, dass der Ayurveda einfach eine Ergänzung zur Schulmedizin ist. Ja. Ne? Also wir haben einfach so dieses schulmedizinische Wissen, was auf der Forschung basiert und auf der Wissenschaft basiert. Und das ist ja total nützlich und lebensrettend. Aber ich finde, es kommt immer auf die Situation an, auf die Krankheit an, weil wir dann auch ja mal ein bisschen den ganzheitlichen Blick öffnen dürfen und den Ayurveda mit reinnehmen dürfen. Ja, tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt in Elternzeit war, habe ich jetzt gar nicht so direkt den Kontakt zu den Kolleginnen zu dem Thema gefunden. Aber ich finde auch, dass es wichtig ist, einfach da verschiedenen Varianten gegenüber offen zu sein natürlich und weder das eine noch das andere zu verteufeln. Und im Endeffekt geht es im Ayurveda auch darum, dass man wirklich seinen eigenen Weg findet und schaut, was tut dir selber gut, was funktioniert für dich und deine Familie. Und da ist auch einfach so eine gewisse Toleranz total wichtig natürlich. Und ja.
Schön. Okay, dann lass uns gerne mal reinstarten in das Thema. Auch für die, die das vielleicht noch nie gehört haben oder vielleicht einmal gehört haben, aber nicht so richtig wissen, was das ist. Wie definiert man denn Ayurveda? Und ja, vielleicht kannst du uns einfach einen Einblick geben, wo das hilfreich sein kann, wo es herkommt, so was dir dazu einfällt, was du so wichtig findest.
Genau, also der Ayurveda, das ist ja, das Gesundheitssystem, was so vor circa 2000, 3000 Jahren so in Indien seine Wurzeln hat, ist eng verwandt auch mit so den Yoga-Wissenschaften und genau hat sich eigentlich dadurch geformt, dass man Menschen als ein Individuum wahrnimmt mit seinen ganz persönlichen Eigenschaften und Facetten und aber auch halt in seiner Ganzheit betrachtet, also die Gesundheit von Körper, Geist und Seele an sich. Und das Ziel im Ayurveda ist, immer wieder in die Balance zu kommen, also in die Balance, in dem der Mensch sozusagen geboren wurde, in die er gemeint ist. Und das finde ich auch immer total spannend bei Kindern zu beobachten, weil die eigentlich immer noch sehr nah an ihrer natürlichen Urzustand, an ihrer Grundkonstitution dran sind, so nennen wir das im Ayurveda. Aber es natürlich auch Krankheiten bei Kindern gibt. Und die Krankheiten im Ayurveda, die entstehen immer, wenn Disbalancen vorhanden sind. Also wenn quasi diese Urkonstitution nicht so richtig im Gleichgewicht ist. Und das entsteht durch äußere Einflüsse, aber innere Einflüsse auch, zum Beispiel auch durch die Ernährung, durch den Umgang miteinander. Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen schauen wir da halt, wenn wir Patienten ayurvedisch betrachten, woher kann so eine Disbalance kommen, wie entsteht das, das Symptom, aber was ist die Ursache wirklich davon? Also das ist wirklich der ganz, ganz interessante Aspekt, dass wir immer nach den Ursachen schauen, wirklich tief gehen und nicht nur Symptome behandeln und unterdrücken sozusagen, sondern wirklich an die Wurzel packen sozusagen von dem Problem.
Sehr schön. Das ist ja auch wirklich das, was mich so ein bisschen stört an unserem Gesundheitsverständnis, so in der westlichen Welt, wenn man so will, oder auch total in Deutschland, dass wir keine Präventionsmedizin eigentlich betreiben. Also das ist gar nicht darauf ausgelegt, sondern in den Krankenhäusern sowieso immer nur die Symptome, die akut die Notfallmedizin eigentlich im Vordergrund steht. Ne? Das finde ich so schade. Wie ist das mit den Konstitutionen? Werden wir also alle mit unterschiedlichen Konstitutionen geboren? Also das ist einfach festgelegt und entsteht das dann durch Mutter und Vater oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, eigentlich gibt es so drei Komponenten. Also die Konstitution ist wie so der ganz individuelle Fingerabdruck und das ist die Zusammensetzung von den drei Doshas in einem Menschen. Das ist auch nochmal jetzt ein Fachbegriff, aber das hat auch viel mit der Lehre der Elemente zu tun. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber das, genau, versucht man halt in der ersten ayurvedischen Konsultation herauszufinden, wie ist dieser Konstitutionstyp, wie setzen sich die Doshas zusammen. Und dieser Konstitutionstyp entsteht dadurch, ja, wie sind die Konstitutionen von den Eltern, also auch zum Beispiel, wie findet die Empfängnis statt und dann wie entwickelt sich das Kind weiter in der Schwangerschaft und dann aber auch die ersten Jahre oder beziehungsweise Monate, Jahre nach der Geburt kann sich diese Konstitution dann noch festigen. Okay, durch super. Innere und äußere Einflüsse einfach. Also auch wirklich viel, was Thema Schwangerschaft und Geburt auch betrifft. Da, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt über der Anamnese von Kindern natürlich, aber auch von Erwachsenen.
Krass, das ist ja super spannend. Also das wusste ich überhaupt nicht. Ich war, wie gesagt, einmal in Indien mit meiner Mama. Die ist total dieser indischen Welt zugetan. Also wir mögen beide Yoga und sie war sogar auch in so einem, ich weiß gar nicht mehr, es war kein Kloster in dem Sinne natürlich, aber wie so ein auch nicht Ashram, irgendwas dazwischen. Das war wie so eine kleine Universität, wo sie ganz viel gelernt hat über die Lebensweisheiten. Und dann waren wir auch eine Woche lang in einem Ayurveda-Resort. Und ich erinnere mich, also es ist schon sehr lange her, bestimmt schon über 10 Jahre oder so, dass wir da ganz ausführlich von einem ayurvedischen Arzt in einem Anamnesegespräch erstmal informiert worden sind, also wirklich einen richtig langen Anamnesebogen ausfüllen mussten und es halt um diese Doshas ging. Ich glaube, Kapha, Pitta und Vata heißen die. Ist das richtig?
Ja, gerne.
Okay, ich kann mich sogar noch dran erinnern, aber ich habe leider vergessen, für was steht. Ich glaube, da sind die Elemente irgendwie drin vereint. Das kannst du ja gleich nochmal erklären. Genau, und dann haben wir unsere Ernährungsweise auf jeden Fall in dieser Woche angepasst. Dann wurde das Essen immer deklariert nach diesen Doshas und man sollte sich versuchen, ein bisschen daran zu orientieren. Genau, und sehr viel mehr weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe das dann, glaube ich, auch leider nicht weiter in meinen Alltag so sehr integriert. Aber ich bin total interessiert daran und finde es schade, dass wir sowas gar nicht nutzen irgendwie, ne? Aber ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was davon erklären.
Genau, und ich finde, es macht auch einfach so viel Sinn, das noch mal einfach zusätzlich auch dazu zu nehmen, weil wir wirklich einfach diesen ganz individuellen Blick auch auf uns selber richten können natürlich und auch auf unsere Patienten. Genau. Dann würde ich vielleicht einfach noch mal was zu den Doshas sagen.
Gerne.
Genau, weil das ist wirklich so eine der wichtigsten Grundlagen, dass wir da ja quasi die Naturelemente mit zur Hand nehmen, die wir dann auf den Doshas sozusagen abbilden. Und die Doshas, die gibt es nicht nur bei uns im Menschen, sondern auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen, also im Jahreszeitenzyklus, im weiblichen Zyklus, im Tageszeitablauf, bei physiologischen Körpervorgängen zum Beispiel, da geht es dann ganz schön in die Tiefe auch mit, aber überall spielen diese Energien der Elemente eine Rolle. Und dann einmal kurz so dargestellt, also das Kapha-Dosha, das setzt sich zusammen aus den Elementen Wasser und Erde. Und da schaut man dann immer, welche Eigenschaften können wir diesem Dosha zuschreiben. Und das ist zum Beispiel sowas Formgebendes, Stabilisierendes. Und das ist das Dosha, was auch in der Kindheit vor allem vorliegt. Genau, wenn wir dann weitergehen zum Pitta-Dosha, das ist das Dosha, was sich aus den Elementen Feuer und Wasser zusammensetzt. Das fängt dann so, wenn wir den Lebenszyklus anschauen, so im Jugendalter an, geht dann ins junge Erwachsenenalter über. Und das spricht sehr für so eine Transformation, Impulsivität, Tatendrang. Hat aber auch so Eigenschaften natürlich wie heiß und feurig. Zum Beispiel auch Emotionen kann man dazu zuordnen, wie die Wut, Ärger, das passt alles so zum Pitta-Dosha. Und dann gehen wir über, also bei den Frauen ist es so in der Zeit von der Menopause, dann in das Vata-Dosha, das ist das Dosha, was sich zusammensetzt aus den Elementen Luft und Raum. Und das ist eher sowas, was die Kreativität unterstützt, so ein bisschen das Fluktuierende, die Veränderung. Und da gehören dann Eigenschaften wie zum Beispiel eine Kälte, eine Trockenheit mit dazu. Und wenn man sich so ein bisschen die Eigenschaften anguckt und dann wiederum auf Krankheiten blickt, auch bei Menschen, dann kann man das auch mal wieder zusortieren. Welches Dosha spielt da jetzt eine Rolle? Welches Dosha könnte aus der Balance geraten sein? Und wie möchte ich dem dann entgegenwirken? Weil das ist immer noch ein wichtiges Prinzip, dass wir die Doshas halt wieder in die Balance bringen möchten, dadurch, dass wir mit Gegensätzen dann ausgleichen.
Ja, okay, danke schon mal dafür. Sprich, wenn ich mich jetzt so dran erinnere, das Buffet war so danach ausgelegt, wie die Elemente auch in den Speisen wirken. Ich glaube, das hat ja auch ganz viel so mit den Gewürzen irgendwie zu tun. Und musste ich dann eher von zu viel, wenn ich etwas zu viel habe, dann was von dem anderen essen? Wie war das nochmal?
Ja, so genau. Wenn du zum Beispiel selber eine Grundkonstitution hast von einem Pitta-Typen, du noch sehr viel Schärfe, viel feurige Gewürze mit reinbringst, Chili zum Beispiel, dann überhitzt du deinen Körper einfach. Dann kann es dazu kommen, dass es wirklich Symptome vom Pitta durchgibt, wie zum Beispiel dann Sodbrennen. Also dieses Brennen, das ist auch ganz interessant, finde ich, immer mit der Sprache. Also eine feurige Wut, so das passt halt dann halt immer ganz gut zu den Doshas auch, ja.
Ja, ich glaube, da hatte ich auch zu viel von, da sehe ich mich direkt wieder und war auch in meiner Schwangerschaft, ich hatte so starkes Sodbrennen und ich finde es so spannend, dass man das auch schon auf die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes beziehen kann. Also lass uns gerne da auch noch vielleicht ein bisschen reingehen. Das heißt, was ich zum Beispiel dann auch in der Schwangerschaft zu mir nehme, welchen Energien ich mich quasi in meinem Umfeld aussetze. Also sprich, wenn man, also wir Frauen sind ja oft so getrieben auch von diesem, ich will weiter funktionieren, ich muss mich beweisen, ich kann jetzt noch nicht ins Beschäftigungsverbot gehen. Also ich habe mir das zum Beispiel damals stark erkämpft, weil meine Klinik so unterbesetzt war und ich mich nicht diesem ganzen Stress aussetzen wollte. Also sowas habe ich im Gefühl, vielleicht spielt das auch schon mit rein, wenn man die ganze Zeit im Kampf mit dem Außen ist und dann vielleicht auch, was man in der Schwangerschaft zu sich nimmt, habe ich, glaube ich, schon gesagt, aber vielleicht auch für Musik hört und solche Dinge, sowas, alles, was an Einflüssen quasi von außen auf einen kommt.
Und die Ruhe gönnt man sich, genau, ist man ständig nur unterwegs, genau, und da... Also in unserer heutigen Zeit oder auch bei uns Mamas ist es häufig so, dass das einfach sehr viel auch auf das Vata-Dosha einwirkt. Also Vata und Pitta sind immer so ein bisschen so die Antreiber, die Stress-Doshas, und wir brauchen eigentlich viel von dem Kapha-Dosha, um uns zu erden, um wieder runterzukommen, um uns in Verbundenheit zu bringen. Genau. Und da gibt es dann verschiedene Wege, um das Kapha-Dosha halt zu erhöhen, beziehungsweise Vata und Pitta-Dosha zu reduzieren. Dadurch zum Beispiel, dass wir mehr Struktur in unseren Alltag bringen, mit Routinen arbeiten. Man kann auch in Richtung Yoga oder Atemübungen gehen und dann natürlich auch hinsichtlich Ernährung. Das aber, da kann man allgemeine Hinweise sozusagen geben, aber es ist auch immer wichtig, ganz individuell zu schauen, was hast du selber für einen Verdauungstyp zum Beispiel, was für Krankheiten, was für Tendenzen zu Krankheiten spielen bei dir eine Rolle und wie können wir da dann auch vielleicht individuell entgegenarbeiten.
Okay. Und sprich, wenn ich jetzt diese ganzen Einflüsse in der Schwangerschaft habe, dann kann sich das auch wirklich schon auf das Baby in meinem Bauch auswirken.
Ja, genau so sieht der Ayurveda das auf jeden Fall, ja.
Okay, ja, krass. Finde ich super spannend. Also wenn ihr da draußen gerade zuhört und auch so denkt, okay, wow, noch nie was von gehört. Also ich glaube, wir haben jetzt eingangs schon erwähnt, dass sich das ja vielleicht nicht ausschließt. Also du hast ja auch die klassische Kinderheilkunde-Ausbildung genossen, ne? Also nur noch, um das hier einmal zu betonen und dass man vielleicht hier ganz offen zuhören darf. Ich finde es nämlich so spannend und wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, dass man hier das Individuum betrachtet und man kann sich ja rauspicken, was für einen sich vielleicht stimmig anhört. Ich wollte nämlich auch mit dir in vielleicht ein paar typische Kinderkrankheitsbilder reinschauen. Gibt es da irgendwas, was du im Kopf hast, was sich vielleicht ganz anschaulich erklären lassen würde? Vielleicht so eine typische Kindererkrankungen oder irgendwas?
Ja, also eigentlich was relativ häufig bei Kindern ja ist, sind so schleimige Infekte der Atemwege, besonders in den Wintermonaten. Und ich finde, da fließt alles so zusammen, weil da können wir wirklich den Blick nochmal genauer auf das Kapha-Dosha lenken. Habe ich eben gesagt, dass bei der Kindheit das Kapha-Dosha sowieso dominant ist. Und das für so eine gewisse Festigkeit spricht, aber auch ja, Schleim, matschig, also diese Kombination von Erde und Wasser ist so dieses zähe Schleim. Und dann wiederum findet sich das Kapha-Dosha aber auch im Jahreszeitenzyklus, so in den Wintermonaten wieder. Und wann haben Kinder ihre Infekte? Meistens in den Wintermonaten. Und da kommt halt, und dann bei Kindern, die selbst von Natur aus in ihrer Konstitution noch relativ viel Kapha tragen, kann es dann vermehrt natürlich in dieser Zeit zu diesen schleimigen Infekten kommen. Und da finde ich dann auch ganz interessant, einfach zu sehen, oder man fragt sich ja manchmal, warum hat das eine Kind jetzt ständig Mittelohrentzündung, das andere Kind irgendwie ständig eine Mandelentzündung? Und da macht es dann Sinn, einfach von der ayurvedischen Seite einmal diesen Konstitutionstypen zu betrachten, zu gucken auch, gibt es vielleicht in der Ernährung Dinge, die das Kapha-Dosha auch erhöhen, die man dann eher vermeiden sollte in der Zeit vor allem oder im Rahmen von einem Infekt. Das wären dann zum Beispiel so Sachen ja, wie Milchprodukte oder Süßigkeiten beziehungsweise der Industriezucker. Und ja, dann, wenn Kinder auch relativ viel zu Hause sind, sich nicht draußen bewegen, das erhöht alles so das Kapha-Dosha und da sollte man dann dementsprechend entgegenwirken. Genau, das war für mich halt auch irgendwie ganz interessant, so ein bisschen die Perspektive zu shiften, weil ich als Kinderärztin auch immer nur gehört und gesagt habe, ja, nee, Milchprodukte, da muss man jetzt nicht irgendwie groß drauf verzichten, da gibt es keine Studien. Also, aber einfach, wenn man es ausprobiert, und ich habe das auch von Eltern gehört, ja, ich merke das, wenn das Kind mehr Milch trinkt, dann ist das irgendwie verschleimt und dann wird der Husten schlimmer. Da gibt es dann einfach diese ayurvedische Erklärung für. Und ich glaube, da kann jeder mal selber so ein bisschen schauen, ob das zutrifft oder nicht. Und also da kann es ja sozusagen nicht schaden, gewisse Ernährungsanpassungen mal vorzunehmen und zu gucken, ob das dann eine Besserung bringt.
Ja, okay. Das passt nämlich auch direkt zu meinem kleinen Sohn, weil ich glaube, er war so 5 Monate alt. Da hatte er wahrscheinlich eine RSV-Infektion, also so der Klassiker. Mhm. War leider auch ein Wintermonat, also er ist im August geboren und dann genau, ich glaube Dezember, Januar war das so das erste Mal. Und seitdem haben wir immer mit diesen Bronchitiden zu tun. Und also er ist total geschwächt jetzt in dem Bereich. Wie du schon meintest, manche Kinder haben immer Mittelohrentzündung. Das war, glaube ich, früher als Kind. Oder auch Mandelentzündung. Und ja, jetzt merke ich halt, bei unserem kleinen Sohn ist das irgendwie der Fokus. Und wir haben ja schon dieses große Inhalierding da stehen, was von der Kinderärztin oder von der Krankenkasse übernommen wurde. Und müssen dann immer mit Salbutamol inhalieren, dass das nicht noch schlimmer wird. Er hatte auch schon eine Lungenentzündung, einfach, er ist nicht mal 2 Jahre alt. Und ich finde das total schlimm. Wir mussten auch schon, glaube ich, 2-mal mit Antibiotika arbeiten. Ja, genau. Und da würdest du auch auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass das bei uns dann passen könnte, also da auf die Ernährung zu gucken. Ich still zum Beispiel auch immer noch. Also,
ja. Genau, also auch in der Kombination Bronchitis oder Asthma bronchiale, dann, das ist ja immer so ein bisschen auch ein Verlauf, der sich zeigen kann bei Kindern, spielt auch häufig nochmal das Vata Dosha dann eine Rolle, weil das auch in der Lunge sitzt und so mit der Luft und dem Raum halt dann auch nochmal mit dazu gehört. Und da muss man dann wirklich individuell schauen in der Kombination, wie ernährt sich das Kind, was könnten jetzt Komponenten sein, die das Vata Dosha auch erhöhen. Und eine anderer Aspekt ist auf jeden Fall auch einmal, sich die Verdauung anzuschauen, weil das ist nochmal ein anderer Begriff jetzt, das Agni, das Verdauungsfeuer, spielt auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle, so in der Krankheitsbekämpfung beziehungsweise in dem allgemeinen Zustand einer guten Gesundheit, dass wir ein gutes Verdauungsfeuer sozusagen haben sollten, die Verdauung gut funktionieren sollte, um einfach ein starkes Immunsystem auch zu haben, um mit solchen Infekten auch klarzukommen. Also da macht Sinn, quasi im schulmedizinischen Sinne auch nochmal so ein bisschen auf den Stuhl, aufs Mikrobiom zu schauen, dass da quasi alles im Lot ist.
Okay, das sind dann auch so ein bisschen Überschneidungen. Ich musste auch sofort ans Darmmikrobiom denken, genau. Und Agni ist quasi so die Überschneidung dazu, ja, so ein bisschen?
Ja.
Ah, cool. Ja. Okay, spannend, ja.
Nehmen wir uns kurz Zeit für eine Message von unserem Sponsor Fantasy.
Die Art, wie du mit allem umgehst, wie du alles zusammenhältst, das ist erstaunlich. Du verdienst eine Belohnung.
Da hat er recht, der gute Emanuel. Übrigens eine der Stimmen, die er bei Fantasy auf die Ohren bekommt. Fantasy ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Audios von Frauen für Frauen. Mit sexy Sounds echter Liebesspiele, sinnlichen Affirmationen und Stories, in denen du die Hauptrolle spielst.
Du kannst dich jetzt entspannen und dich verwöhnen lassen.
Gerade als junge Mama ist es ja echt nicht immer leicht, sich fallen zu lassen. Aber Fantasy schafft es, einen auf andere Gedanken zu bringen. Probiert's doch einfach mal aus. Kostenlos, 1 Monat lang und 2 Tage vor Ablauf der Testphase gibt's eine Erinnerung. Die Anmeldung geht ganz easy auf fantasy.de. Geschrieben Femtasy.
Du hast es dir so verdient.
Die Anmeldung geht übrigens auch über den Link in den Shownotes. Und wer dann bleiben möchte, spart 25 Euro aufs Jahresabo mit unserem Code TALK.
Ja, okay, ich glaube, das müssen wir echt nochmal angehen, weil in unserer Familie von beiden Seiten ist auch so ein bisschen Asthma drin in der Linie. Ja, deswegen finde ich das so schade, dass das da jetzt schon in so kleinem Alter irgendwie vielleicht durchschlägt. Ja, müssen wir unbedingt mal im Blick behalten.
Und da aber wiederum finde ich es auch so wichtig, dass man die Schulmedizin dann mit dem ganzheitlichen Ansatz kombiniert. Ne? Also da würde ich nie sagen, inhaliert kein Salbutamol oder sowas.
Das, ja.
Weil das ist einfach das, was im Akutfall hilft. Ne? Aber man kann halt wirklich noch langfristig auf eine andere Art und Weise auch unterstützen, wenn man sich die Ernährung anguckt und die Tagesstruktur. Schlaf spielt auch immer noch eine ganz große Rolle im Ayurveda.
Oh Gott, ja, wenn sich das endlich geben würde. Wir sind gerade mitten im Umzugsstress und wir ziehen jetzt vom Land, von unserem Hof wieder in die Stadt und haben da eine Mietwohnung und verkleinern uns und ach, es ist alles so eine Riesenveränderung. neue Kita und so weiter. Ich bin total gespannt, wie der Kleine das auch mitmacht. Aber was jetzt das Thema Schlaf betrifft, wir haben es nie geschafft, unsere Räume wirklich abzudunkeln. Und er ist schon immer ein Frühaufsteher. Ich bin sehr gespannt, weil da gibt es so elektronische Jalousien, die das wirklich richtig abdunkeln können.
Ja.
Und wir fiebern dem schon entgegen und hoffen, dass das vielleicht sogar noch mal was bewirkt. Weil ja, Thema Schlaf ist wirklich nicht einfach gewesen. Langsam wird es ein bisschen besser, aber ja, ich glaube, das können alle Eltern nachvollziehen.
Genau, das kenne ich auch auf jeden Fall, ja.
Ja. Okay, gibt es vielleicht noch irgendwas? Wir hatten, glaube ich, ja auch so ein paar Kinderkrankheiten. Wie wäre es mit so Neurodermitis? Das ist, glaube ich, auch ein häufiges Thema oder generell Allergien irgendwie so in der Richtung noch. Vielleicht kannst du da auch noch mal was erzählen.
Genau, also so im Allgemeinen, dass, wenn man sich Neurodermitis anschaut, das ist auch ganz spannend, quasi den ayurvedischen Blick drauf zu lenken. Es gibt natürlich auch verschiedene Stadien, verschiedene Ausprägungen, aber da ist die Haut ja meistens trocken in dem Sinne und das Trockene wird dem Vata-Dosha zugeordnet. Also da schauen wir auch wirklich dann häufig darauf, ob eine Vata-Erhöhung vorliegt bei dem Kind und wie kann man das Ganze dann ausgleichen. Aber auch wirklich auch nochmal einen Schwerpunkt mit aus Agni zu legen, also das Verdauungsfeuer, wie nimmt der Körper die Nahrung auf oder kommt es zum Beispiel auch schon zur Bildung von Ama, das ist nochmal ein anderer Begriff. Ama ist so die Ansammlung von Toxinen, von Schlacken im Körper, die dann wiederum dazu führen, dass Krankheiten ausgelöst werden. Und häufig ist bei Neurodermitis der Fall, dass ja so eine gewisse Ama-Belastung vorliegt. Und dann würden wir da entgegenwirken, wirklich den Darm genauer anzuschauen, da Entlastungen zu bieten, zu gucken, welche Nahrungsmittel werden vielleicht nicht so gut vertragen, wann kommt es sozusagen zu einem Ausbruch auch von der Neurodermitis. Und das ist wirklich viel beobachten und ausprobieren. Das kann eine langfristige Begleitung dann natürlich auch sein, aber bei vielen Kindern ist auch Milch und Zucker so mit im Fokus. Der Juckreiz zum Beispiel, das wird dem Kapha-Dosha dann wiederum zugeordnet, was wiederum durch diese Milchprodukte zum Beispiel auch erhöht wird, sodass man da auch wirklich nochmal gezielt dann schauen kann. Und dann bei der Neurodermitis, wenn es wiederum zu wirklich stärkeren Entzündungen und Rötungen kommt, dann hat man meistens auch das Pitta-Dosha mit im Verdacht, weil das immer so für die diese feurigen Entzündungen auch spricht, die Überwärmung. Und dann könnte man auch zum Beispiel da lokal so ein bisschen entgegenwirken mit Aloe Vera zum Beispiel, je nachdem, wie es dann ausgeprägt ist. Das muss man ganz ganz genau dann nochmal am Befund an der Haut auch sehen, was möglich ist und was nicht. Wie ist die Haut intakt? Wenn es ein ganz ausgeprägter Befund ist, natürlich greifen in der Schulmedizin natürlich dann auch gegebenenfalls zur Antibiotikatherapie oder Cortisontherapie. Aber da einfach immer nochmal auch ergänzend auch die Ernährung mit drauf zu schauen, macht für mich auf jeden Fall Sinn.
Ja, ich kann mir vorstellen, also das ist ja auch so ein bisschen ein ähnlicher Formenkreis, wenn man so bei den Atopikern quasi guckt. Das habe ich auch immer so im Blick, weil das nämlich von unseren beiden Familienseiten so mündet bei unserem Sohn quasi, also nur um das zu erklären, dass das Neurodermitis abdeckt. Asthma fällt ja, glaube ich, auch mit rein, oder? Mhm. Also genau, dass da so ein bisschen was zusammenkommt an verschiedenen Erkrankungen, die dort münden. Und ich kann mir nur vorstellen, also wir haben es noch nicht in der Schwere, aber wenn ich auch bei Bekannten oder Freunden schaue, es kann ja auch richtig belastend werden, gerade so eine Neurodermitis.
Ja.
Wie hilflos man sich teilweise als Eltern fühlt und jetzt vor allem bei einer Freundin kenne ich das, die das halt selber hat und sich immer gewünscht hat, dass es niemals an ihr Kind weitergegeben wird. Und leider ist es so. Und sie fühlt sich immer so hilflos und ausgeliefert, fast auch schon ein bisschen schuldig, dass sie das jetzt quasi an ihn auch weitergegeben hat. Und ja, auch ich hatte eine Freundin, als ich klein war, da erinnere ich mich auch ganz doll dran, wie schlimm dieser Juckreiz ist, bis immer alles blutig ist. Und ja, deswegen finde ich es so schön, dass man einfach ein bisschen weiter gucken kann und nicht darauf angewiesen ist, immer diese doch sehr wenigen Möglichkeiten, würde ich fast sagen, in der Schulmedizin vielleicht zu haben. Ja, genau. Und wie würde das aussehen dann? Oder wolltest du dazu auch was sagen?
Und ich meine auch einfach, dass es ja bei jedem dann unterschiedliche Sachen auf eine andere Art und Weise wirken. Ne? Also auch wenn man die Lotionen und Cremes benutzt, funktioniert die eine besser als bei den anderen. Und dass wir da auch versuchen, eine Balance zu finden, ne, zwischen wirklich, ja, sag ich mal, chemischen Substanzen oder medikamentösen Anwendungen und einfach auch so der Behandlung von innen durch die Ernährung, aber auch durch einfach eine ruhige Umgebung zum Beispiel oder Struktur im Alltag. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn wir merken, dass zum Beispiel das Vata-Dosha erhöht ist.
Ja, total spannend. Wie würde das dann so konkret aussehen? Also jetzt gerade, ich habe ja erklärt oder einmal kurz angeschnitten, wie das bei mir jetzt in dem Ayurveda-Resort in Indien war. Aber wie kann man das mit Kindern machen? Also wie würde so eine Sitzung bei dir jetzt zum Beispiel aussehen? Weil ich mir denke, ja, so ein Zweijähriger, da müssen natürlich die Eltern ganz, ganz viel wahrscheinlich mitmachen.
Genau, ja. Also aktuell, so wie ich arbeite, mache ich halt Beratung online mit den Eltern dann oder der Mutter in den meisten Fällen, je nach Alter des Kindes. Also bei Jugendlichen können wir das natürlich auch gemeinsam machen. Und das ist natürlich wirklich sehr gesprächsbasiert. Und dann geht es wirklich darum, einmal die Beschwerden zu besprechen, da wirklich über die Eigenschaften zum Beispiel auch nochmal genauer einzugehen. Also es ist wirklich eine ganz tiefgreifende Anamnese, für die ich mir dann auch Zeit nehme. Das ist dann halt auch viel mehr Zeit, die man als wie man sich die zum Beispiel in der Praxis nehmen kann. Genau, was online natürlich leider fehlt, ist die körperliche Untersuchung, aber ich versuche mir halt trotzdem über Fotos oder Video dann ein Bild zu machen, weil das auch immer nochmal Einfluss hat auf die Analyse der Konstitution, so das Aussehen, Körperstatur. Genau, was dazu kommen würde, wenn man jetzt wirklich den Patienten körperlich untersucht, ist nochmal auch eine Pulsdiagnose, die ganz, ganz wichtig ist.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Das ist eigentlich auch ganz spannend, aber da kann man halt wirklich dann aus dem Puls die Konstitution des Patienten ertasten und aber auch dann die Disbalance. Also die Ayurveda-Ärzte, die da versiert drin sind, die können da sehr viel rauslesen. Genau, wo wir auch immer nochmal drauf schauen, ist die Zunge. Das Zungendiagnostik ist auch ein ganz wichtiges Tool in der ayurvedischen Untersuchung, weil man an Zungenbelägen zum Beispiel auch so eine gewisse Armabelastung, also die Belastung mit den Toxinen erkennen kann. Ich meine, das kennt man ja auch einfach im Infekt zum Beispiel, haben die Kinder ja häufig eine belegte Zunge und das ist so ein bisschen der ayurvedische Hintergrund dafür, dass der Körper da einfach so mit den Krankheitserregern kämpft und da der Verdauungstrakt dann auch mit belastet ist und sich das dann so auf der Zunge auch zeigt. Genau, wichtiger Punkt ist auch immer, dass wir über die Verdauung sprechen, den Stuhlgang, einfach um das herauszufinden, wie das Agni funktioniert. Ja, und dann schauen wir so in die verschiedenen Bereiche rein, Lebensbereiche, die Ernährung. Ich lasse mir auch meistens ein Ernährungsprotokoll geben, also dass wir da 3-4 Tage schauen, was ist das Kind so über den Tag verteilt. Und wie ist der Tagesablauf? Wie ist der Schlaf vor allem auch? Wie sieht die Zeit vor dem Schlaf aus? Und so dieses Gesamtbild dann lässt mich die Konstitution analysieren, aber dann halt auch die Krankheit mit der ayurvedischen Perspektive anschauen. Also welche Disbalance liegt dann auch wirklich vor? Und da schaut man dann immer quasi die Konstitution in Zusammenhang mit der Disbalance. Und was könnte man jetzt machen, um das Ganze wieder in Balance zu bringen?
Sehr schön. Inwiefern sieht man da teilweise Erfolge? Also ist das was, es hört sich danach an, was glaube ich sehr, sehr schwer ist, dass man Gewohnheiten ändern muss. Mhm. Und dass es Disziplin auch irgendwie verlangt, nicht nur für dieses Kind, sondern du hast das ja, glaube ich, ganz deutlich gemacht, das gesamte Umfeld muss, glaube ich, mitmachen.
Ja.
Und wie ist das wirklich umsetzbar? Und wenn man es schafft, wie sehr siehst du da schon Erfolge mit?
Mhm. Genau, also eigentlich, wenn wir ein Kindergesundheitsthema anschauen, schaue ich auch immer den Alltag, das Leben der Mama mit an, weil das so nah miteinander verbunden ist. Beziehungsweise wir Eltern natürlich auch eine Vorbildfunktion für unsere Kinder haben. Also wenn wir da ständig unsere Schokolade snacken oder unregelmäßige Essenszeiten haben, dann geben wir das ja automatisch auch an unsere Kinder wieder. Deswegen kommt es manchmal viel mehr darauf an, auch wirklich Strukturen im Familienalltag zu ändern oder darüber zu sprechen, wie läuft es überhaupt am Abend zum Beispiel ab, wie viele Geschwister gibt es noch und wie kann man sich da Zeit nehmen. Das ist da ganz wichtig, einfach ja, den Blick zu erweitern vom Kind, vom Symptom weg hin zum Ganzen. Und also ich würde sagen, die besten Erfolge werden eigentlich erzielt, wenn die Mutter oder Bezugsperson oder ratsuchende Person wirklich auch bereit dazu ist, diese Veränderungen anzunehmen, einzutreten und da auch offen ist und Vertrauen gegenüber dem hat, dass sie dadurch wirklich auch was verändern kann. Und es ist wirklich mehr so dieses Eigenverantwortung übernehmen und Selbstwirksamkeit stärken, als die Verantwortung an den Arzt, die Ärztin abzugeben, auf die Wunderpille zu hoffen und dass dann alles irgendwie in 3 Tagen wieder gut ist. Ne? Weil es ist wirklich ein Lebensstil, den wir durch den Ayurveda etablieren möchten. Ja,
ja. Ja. Ich finde, das hast du so schön gesagt, weil mir wird das auch gerade wieder so bewusst. Ich hatte, glaube ich, diese Aha-Momente schon in den letzten Folgen, wo auch eine Kinder, ich weiß gar nicht, Pädagogin, sie heißt Kinderpsychologie Stotz oder so, glaube ich, auf Instagram. Und da hatte ich auch ganz viel mit ihr besprochen, weil mein Kleiner total schon lange in der Autonomiephase ist. Mhm. Und das ganze Thema Wut halt extrem teilweise da ist. Und ich finde, man nimmt immer ganz schnell so einen Blickwinkel des Kindes ein und möchte da irgendwas verändern und weghaben an unerwünschtem Verhalten oder was kann ich machen, dass das nicht auftritt und das stört mich. Und gleichzeitig wird so klar, dass das Kind ganz oft einfach nur dieser Symptomträger ist von diesem ganzen Konstrukt, ne? Und da merke ich so langsam, dass ich ganz, ganz viel Verantwortung wieder zu mir zurückholen darf, auch als Mama oder wir als Eltern. Und ich habe mich auch schon erwischt gefühlt, weil ich sehr gerne zwischendurch Schokolade nasche. Das ist für mich auch so ein Stress-Relief, dass ich einfach kurz zur Schokolade greife. Und ja, ich habe mich total erwischt gefühlt, dass auch diese unstrukturierten Nahrungsaufnahmen, also in der Kita ist das ja total getaktet. Das meinte ich auch letztens erst gestern, glaube ich, zu Felix, zu meinem Partner, dass wir das auch unbedingt jetzt mal beibehalten müssen in der Kita-Schließzeit, weil wir das uns das total schwerfällt, natürlich auch an seine Zeiten anzupassen. 11 Uhr ist da Mittagszeit, ist jetzt nicht so unsere typische Mittagszeit. Aber ja, ist echt nochmal ein guter Reminder.
Ja, genau. Und das ist immer so das, was eine Struktur gibt. Aber auch wenn du jetzt sagst, du greifst zur Schokolade, um so ein bisschen den Stressrelief zu haben, das macht der Körper ganz automatisch, ayurvedisch gesehen, um das erhöhte Vata-Dosha auszugleichen mit den Süßen. Das geht super schnell, aber es hat dann irgendwie negative andere Effekte. Deswegen darf man da andere Strategien dann finden.
Ja. Sehr schön. Also würdest du sagen, so wie es so oft ist, die Eltern oder auch die Mama kommt wieder mit dem Kind und letztendlich ist vielleicht auch, dass die Mama bleibt und mit dir nochmal arbeitet?
Ja, doch. Also das kann auf jeden Fall vorkommen, weil ja, wenn man dann irgendwie so Sachen anschneidet, ne, dann kann man da wirklich auch nochmal eine Ebene tiefer gehen und es überträgt sich ja auch einfach so viel von Mama auf Kind und klar, es gibt Sachen, die treten jetzt sag ich mal, nur beim Kind auf, ne, und da kann man auch irgendwie gezielt was mit tun, jetzt irgendwie mit lokalen Behandlungen auf der Haut, sag ich mal, oder einfach dadurch, dass man bei dem Kind eine Ernährungsanpassung macht, die bei der Mutter jetzt gar nicht unbedingt notwendig ist, wenn man sich die individuellen Dosha-Konstitutionen anschaut. Aber es ist irgendwie so der gesamte Familienlebensstil, um da eine Balance zu kreieren, die einfach die gesamte Gesundheit der Familie stärkt und nährt, um ja ein bestmögliches Wachstum oder so ein gemeinsames Wachstum auch zu erreichen, ja, gemeinsames Aufwachsen, ja.
Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen bei den Mamas reingehen, weil du ja meintest, du coachst auch die Mamas hauptsächlich, ne? Oder Eltern, aber wahrscheinlich mehr Mamas, meintest du.
Ja, ne? Genau, das ist jetzt so der Schwerpunkt, ja.
Ja, und was kristallisiert sich da dann häufig heraus, was du dann mit Ayurveda auch gut irgendwie behandeln kannst?
Also häufig ist es wirklich so diese Vata-Disbalance, der wir im Mama-Alltag begegnen. Also irgendwie sind Kinder sowieso von sich aus schon sehr Vata-erhöhend, einfach durch diese viel Bewegung, viel äußere Einflüsse, äußere Reize, die immer wieder auf uns einprasseln auch. Und da dürfen wir versuchen, uns immer wieder zu erden, uns zurück zu uns zu bringen, sich mit uns auch selbst zu verbinden. Also ich finde so dieses Wort der Verbundenheit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Familienleben. Zum einen natürlich Verbundenheit zu sich selber, Verbundenheit zum Kind, zu anderen Familienmitgliedern, Und dann aber auch Verbundenheit zur Natur, zur Gesundheit, zum Gesamten sozusagen. Ja, da so ein bisschen reinzuschauen, wie man das im Alltag kreieren kann. Also für mich selber zum Beispiel habe ich so ein paar Anker im Alltag, die ich eigentlich jeden Tag versuche mit einzubauen. Und dadurch fühle ich mich dann auch ja, verbundener mit mir selber. Es fängt mit einer wirklich mini-kleinen Morgenroutine an. Die war, bevor ich Mama geworden bin, etwas ausgiebiger. Da konnte man sich natürlich mehr Zeit nehmen und die Schlafenszeiten waren auch anders. Aber jetzt also trinke ich jeden Morgen noch mein warmes Wasser mit Zitrone sozusagen. Aber das ist so das, was mir gut tut, was mir irgendwie so den Start ist, in den Tag wirklich erleichtert. Und idealerweise habe ich dann noch ein paar Minuten, bevor es dann richtig losgeht mit Kind und um wirklich einmal durchzuatmen. Ich gehe meistens kurz raus auf den Balkon, um ein bisschen frische Luft zu schnappen und genau dann sozusagen bereit zu sein für den Tag. Und dann ja wirklich, dass ich auch darauf achte, zu geregelten Zeiten zu essen. Weil einfach durch den ayurvedischen Blick habe ich auch, glaube ich, viel besser den Einblick so in meinen eigenen Körper bekommen. Was sind meine körperlichen Bedürfnisse auch? Und zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich, wenn ich Hunger habe, nicht mehr richtig funktionieren kann, ziemlich unkonzentriert bin, beziehungsweise auch gestresst bin und auch auf mein Kind nicht geduldig reagieren kann. Und da möchte ich dann einfach darauf achten, dass das nicht daran liegt, weil ich zu wenig gegessen habe, quasi, dass ich da so emotionell unausgeglichen bin. Ja, und abends gucke ich auch immer, dass ich so einer geregelten Zeit ins Bett gehe. Also es wird so im Ayurveda empfohlen, so zwischen oder ab 10 sozusagen im Bett zu sein. Ich glaube nicht immer, aber so, dass man doch irgendwie nicht allzu kurze Nächte hat.
Ja, okay. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Wir sind schon relativ am Ende der Folge angekommen, aber was mir so hängen geblieben ist, dass, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist, aber ich finde, andere Kulturen haben viel mehr Nährstoffe im Essen. Die nehmen viel mehr Gewürze als wir. Ich frage mich auch manchmal, hat die deutsche Kultur überhaupt eine richtige Küche? Außer wenn ich jetzt so an Süddeutschland denke und man so Richtung Knödel und dieses ganze Deftige geht. Und was kann man da vielleicht noch machen? Hat sich das vielleicht bei dir auch geändert, dass du plötzlich viel bunter, viel reichhaltiger kochst? Oder?
Ja, also es ist halt auch total spannend, weil jedem Gewürz auch so ein bisschen auf medizinischer oder heilpflanzlicher Hinsicht dann Eigenschaften zugesprochen werden. Da habe ich übrigens auch einen kleinen Minikurs dazu.
Cool.
Also die ayurvedische Hausapotheke, wie man da auch wirklich mit Gewürzen bei Krankheiten arbeiten kann. Also genau, was bei mir auf jeden Fall sich etabliert hat, ist morgens früh ein Porridge zu essen und da immer die Gewürze mit reinzumachen, um da einfach auch so ein bisschen die tägliche Portion Kurkuma mit drin zu haben. Es sind also wirklich kleine Dosen, aber irgendwie, das hat eine Wirkung auf den Darm. Also Kurkuma ist zum Beispiel Entzündungshemmend zum Beispiel. Und dann gibt es noch andere Sachen. Also Ingwer kann man auch super gut nehmen, um die Verdauung zum Beispiel anzuregen. Ein bisschen beruhigend, also wenn man viel Bewegung im Darm hat, dann kann man ganz schön einfach so einen Tee trinken aus Kreuzkümmel, Koriander und Fenchelsamen. Das ist so der Verdauungsthema Ayurveda, der den Darm, den Magen beruhigt. Und also wenn man sich so die klassischen indischen Gewürze anguckt, dann gibt es eigentlich da zu allen Gewürzen und Pflanzen, Kräutern, die man so nimmt, immer auch eine Auswirkung auf die Gesundheit. Und ja, ist total spannend, da tiefer reinzuschauen.
Ja, toll. Weil mich stört immer so ein bisschen hier, die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja immer, wir brauchen alle nicht noch zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas. Aber ich denke mir so, wenn ich wirklich auch ehrlich bei mir hingucke, ich glaube, die empfehlen ja 10 Obst- und Gemüsemahlzeiten am Tag. Durch mein Kind mache ich das jetzt vielleicht ein bisschen mehr, wobei ich auch manchmal so denke, oh, wir haben nicht mehr so viele Heidelbeeren, dann lasse ich die lieber für mein Kind übrig. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir viel mehr Obst da, weil er so gerne Obst isst. Und ja, das hat bei mir ein bisschen mehr zugenommen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und wenn ich mich wirklich ehrlich hinterfrage, obwohl ich diese Dinge weiß, komme ich nicht auf diese Mahlzeiten am Tag. Und gleichzeitig, auch was die Gewürze angeht, wir haben Salz, Pfeffer, Oregano, würde ich sagen, Basilikum sind noch so die Sachen, die wir oft nehmen, aber dann hört es fast schon auf. Ich esse gerne zum Beispiel noch Zimt, dann irgendwie, wie du meinst, mit dem Porridge oder so, aber Kurkuma habe ich jetzt auch schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also das sind, glaube ich, so Dinge, da könnte man schneller was ändern, wenn man diese Dinge überhaupt weiß.
Ja, genau. Und man muss da auch nicht groß zurückhaltend sein bei Kindern oder Kleinkindern. Also ich habe jetzt letztens so ein Gericht gemacht mit Reis und Linsen und Gewürzen drin. Das hat meine Dreijährige super gerne gegessen.
Ja, schön.
Aber vielleicht hängt das auch mal damit zusammen, ab wann man sie gewöhnt, ne? Und ab wann sie die Gewürze kennenlernen. Aber ja, wenn die Zuhörerinnen zum Beispiel jetzt noch kleine Kinder haben und sich da fragen, wie kann ich jetzt mit Gewürzen arbeiten? Also dann lieber ein bisschen Kurkuma oder Paprika in die Beikost geben sozusagen als das Salz. Ne? Salz ist da ja nicht so zu empfehlen. Ja, aber dass da so ein bisschen Vielfalt auf den Teller auch kommt, was wiederum dem Mikrobiom, dem Agni dann auch gut tut.
Ja, sehr schön. Ja, super. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir gar nicht angesprochen haben, was dir vielleicht wichtig wäre, noch hier am Ende der Folge zu erwähnen?
Das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, aber ich glaube, das ist so ja, einer der wichtigsten Punkte, finde ich, für mich auch für Familien, dass wir ja wirklich auch bei uns bleiben dürfen und in die Eigenverantwortung treten dürfen, was Gesundheit anbelangt, Sachen hinterfragen, beziehungsweise die Offenheit dem gegenüber ganzheitlich entgegenzutreten, finde ich ganz wichtig. Und der Verbindung von Schulmedizin und ja, in meinem Fall Ayurveda bzw. integrativer Medizin offen gegenüber zu sein. Das würde ich mir so auch für die Zukunft wünschen, für die Schulmedizin.
Ja, schön. Ja, sehe ich auch so. Sehr schön, liebe Amelie. Wir werden das alles noch in den Shownotes verlinken. Du hast deinen Minikurs erwähnt, die Coachings, dein Insta wahrscheinlich. Also kannst du uns einfach nochmal alles zuschicken. Dann werden das die ZuhörerInnen auch in den Shownotes finden. Genau, und dann hoffe ich, euch da draußen hat das auch so gut gefallen. Für mich hat das nochmal ganz viel angestoßen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder einen Kommentar. Die Interaktion ist hier immer key, wie ihr wisst, damit die Folgen auch mehr Menschen ausgestrahlt werden können. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal hier beim Mama Talk Podcast. Macht's gut. Tschüss, Amelie.
Tschüss. Danke.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.